Let's Talk About Recht, der Live-on-Tape-Podcast zur Gesprächsreihe der Stiftung Forum Recht. Wir sprechen mit unseren Gästen über spannende Rechtsthemen, die Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit begegnen und uns alle etwas angehen. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Recht. Mein Name ist Marie-Elisabeth Miersch. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Forum Recht und ich freue mich, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben, um mit unserer Expertin darüber zu sprechen, wie die Digitalisierung des Rechts den Zugang zum Recht auch verändert und wie man es schafft, vor allem für Verbraucherinnen und Verbraucher, juristische Informationen so verständlich wie möglich zu erklären und zu kommunizieren, damit eben diese auch ihre Rechte besser verstehen können und dadurch auch besser durchsetzen können. Unsere Veranstaltung wird heute ungefähr 90 Minuten dauern, davon circa eine Stunde reines Gespräch und den Rest würden wir uns dann Zeit nehmen für Ihre Fragen. Was wir auch immer gerne noch dazu sagen, ist, die Veranstaltung richtet sich wie alle unsere Veranstaltungen an alle Interessierten und nicht nur an ein rein juristisches Fachpublikum. Auch wenn wir uns natürlich freuen, wenn unter Ihnen auch Rechtskundige dabei sind. Ich würde es nur sagen, damit Sie es mir nachsehen, wenn ich immer mal wieder nachhake und auch nochmal Begriffe irgendwie unseren Gast bitten werde zu erklären. Und damit es heute auch ein echter Talk wird von Let's Talk About Recht, möchten wir Sie als Publikum gerne auch mit einbeziehen. Dazu finden Sie auf Ihrem Platz Abstimmungskarten mit Ja, Nein, die Sie dann zu gegebener Zeit nutzen können. Worüber wir uns auch freuen, dass dieses Gespräch nicht nur hier vor Ort stattfindet, sondern auch Teil unseres Live-on-Tape-Podcasts Let's Talk About Recht. Und damit ermöglichen wir es einfach noch einem größeren Publikum, die Eindrücke aus unseren Gesprächen mitzunehmen. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, unsere heutige Gästin bei uns begrüßen zu dürfen, die sich, und das haben wir, glaube ich, gemeinsam auch mit der Stiftung, damit auseinandersetzt, wie wir das Thema Recht verständlicher und zugänglicher machen können. Und du denkst das Recht auch neu, nicht nur aus der Sicht der Gesetze, sondern auch aus der Sicht der Nutzenden des Rechts. Und wie das aussehen kann und warum uns alle das betrifft, darüber reden wir heute. Hallo und herzlich willkommen, Alicia Andert.
Dankeschön. Freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Danke dir. Wir freuen uns auch sehr. Und fürs Publikum würde ich dich gerne ganz kurz vorstellen, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Du bist studierte Juristin, Rechtsanwältin und hast zudem ein Design Thinking Studium abgeschlossen. Du bist Mitgründerin und Geschäftsführerin der auf den Rechtsbereich spezialisierten Unternehmens- und Innovationsberatung This is Legal Design. Das Unternehmen berät vor allem Rechtsabteilungen mit Blick auf Legal Tech und Legal Operations und darüber sprechen wir auch noch, was das bedeutet. Du bist außerdem Vorstandsvorsitzende des Legal Tech-Verbandes Deutschlands und setzt sich in dieser Funktion auch für die Digitalisierung und Innovation auf dem deutschen Rechtsmarkt ein. Erfahrung in dem Bereich Legal Tech hast du vor allem in deiner Funktion auch als Head of Legal Innovation bei Flightright und der digitalen Arbeitsrechtskanzlei Chevalier gesammelt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, ist richtig.
Und du moderierst auch einen Podcast, und zwar den Talent Rocket Podcast New Lawyers. Und sprichst in dieser Funktion auch mit spannenden Personen in und außerhalb des Rechtsmarkts. Wie würdest du jemandem erklären, den du neu kennenlernst, vielleicht hier auf der Veranstaltung, vielleicht auch auf einer Party, was du beruflich machst?
Oh, das ist eine gute Frage. Okay, wenn ich mit Juristen zu tun habe, dann macht es das gar nicht unbedingt einfacher, wenn ich das erklären muss. Wenn ich es ganz leicht runterbreche, würde ich sagen, ich bin ganz langweilig Unternehmensberaterin, Unternehmens- und Innovationsberaterin. Das sind ja aber viele Leute. Und deswegen versuche ich immer zu sagen, was sind sozusagen die Probleme von meinen Kunden? Das sind konkret Rechtsabteilungen in Unternehmen. Und so ein typisches Thema ist, dass die Rechtsabteilung erstmal nicht die allerbeliebteste Abteilung im Unternehmen ist. Hat meistens damit zu tun, dass sie sehr unverständlich kommuniziert, dass sie sehr langsam arbeitet, zumindest aus Sicht von allen anderen, weil die Verträge nicht fertig werden, weil sie irgendwie rechtliche Anfragen so langsam beantworten und so weiter. Und wir helfen Rechtsabteilungen dabei, diese Services, die sie erbringen, effizienter und nutzerfreundlicher und besser zu erbringen. Das ist also das, was ich ganz konkret mache. Aber wir sprechen ja bei unserem Unternehmen von Legal Design, was wir machen. Und da versuche ich immer sozusagen, dass mit Legal Design wir versuchen, das Recht und rechtliche Prozesse zugänglicher und nutzerfreundlicher zu machen. Und das kann Kommunikation sein, die wir umgestalten. Das kann aber eben auch Prozessoptimierung sein. Es kann der Einsatz von digitalen Tools sein. Also alles, was dazu beiträgt, irgendwie Recht und Menschen näher zusammenzubringen.
Du meintest, dass vor allem Rechtsabteilungen oft so unverständlich kommunizieren. Woran liegt das?
Also erstmal hat das viel mit dem juristischen Studium tatsächlich zu tun. In der juristischen Ausbildung lernt man eine völlig neue Sprache, die ja auch von allen anderen als Juristendeutsch bezeichnet wird. Und wenn es sowas gibt wie einen Begriff wie Juristendeutsch, dann zeigt das ja schon, dass das ja kein normales Deutsch ist. Das heißt, das wird uns ja erstmal antrainiert, dass wir eben eine bestimmte Art haben, Dinge auszudrücken. Die ist besonders akzentuiert, die ist besonders spezifisch, aber hat eben mit einer normalen Sprache nicht so viel zu tun. Das heißt, das ist schon mal ein Grundthema, dass wir einfach eine wirklich andere Art von Sprache lernen, eine Fachsprache. Und wenn man diese Fachsprache einfach eins zu eins verwendet, dann ist es auch normal, dass Leute es nicht verstehen. Es ist so, wie wenn Mediziner in ihrer Fachsprache sprechen, da verstehe ich auch nichts. Da sagen die halt nicht Kaiserschnitt, sondern Sektio. Da weiß ich auch nicht, was gemeint ist. Also es ist erstmal jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man vielleicht eine Fachsprache hat, aber wenn man die eins zu eins verwendet, dann haben wir ein Problem. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist eine Absicherung ganz häufig. Denn bei Jura ist alles immer Einzelfallbetrachtung. Es ist alles sehr individuell. Es ist immer, das kommt drauf an, ist der Lieblingsspruch von allen Juristen, weil man sich nie wirklich festlegen kann, weil immer alles eine Bewertungsfrage ist. Und es könnte so sein, es könnte so sein. Das müsste man vielleicht auch noch hier mit einbeziehen. So richtig glasklare Antworten, wie sie häufig in einem Unternehmenskontext gewünscht sind. Darf ich das jetzt so machen oder darf ich das jetzt nicht so machen? Muss ich das jetzt hier irgendwie deklarieren? Muss ich jetzt Anzeige hinschreiben, wenn ich dir den Marketing-Post mache oder nicht? Solche klaren Fragen und Antworten, die im Unternehmenskontext ständig vorkommen, die sind für uns Juristen immer ein bisschen schwierig, weil wir uns halt dann häufig absichern wollen. Und ich glaube, das sind so die zwei großen Punkte, warum die Kommunikation da tatsächlich häufig ein Schmerzpunkt ist.
Treffen auch oft, glaube ich, Welten aufeinander. Dann
absolut, ja.
Gerade wir hatten schon Legal Tech, Legal Design, Legal Operations. Das klingt alles total futuristisch und vielleicht ja auch im ersten Moment sehr unnahbar. Obwohl das, darüber werden wir auch noch konkreter sprechen, obwohl es ja immer um konkrete Alltagsprobleme geht. Also wir hatten es von Kündigung beim Arbeitsvertrag, zu hohen Nebenkosten, Handyverträge, Flugausfall. Und bevor wir aber genau tiefer in diese Themen steigen, wäre es, glaube ich, gut, wenn du uns nochmal da abholst und nochmal erklärst, was verstehst du unter Legal Tech oder gibt es da eine allgemeingültige Definition dafür?
Genau, das ist ja immer das Beste, Juristen nach Definitionen zu fragen. Bei Legal Tech kann man ganz viele Sachen drunter fassen. Es fallen tatsächlich verschiedene Dinge unter diesen Überbegriff. Einerseits fallen darunter ganz konkrete Rechtsdienstleistungen, digitalisierte, automatisierte oder teilautomatisierte Rechtsdienstleistungen, von denen du gerade schon ein paar aufgegriffen hast. Das sind nämlich so typische Verbraucherprobleme, wo Unternehmen gesagt haben, das können wir leichter, niedrigschwelliger, das können wir kosteneffizienter sozusagen lösen, diese Probleme für Verbraucher, indem wir Teile davon automatisieren und noch ein paar andere Dinge machen, da werden wir gleich sicherlich noch drüber sprechen. Also das ist so ein großer Bereich, diese wirklich eigenen Rechtsdienstleistungen, die es in dem Bereich einfach gibt. Dann fällt aber auch darunter ganz konkrete Softwarelösungen, die im Rechtsbereich angewendet werden. Also Anwaltssoftware, die in der Kanzlei verwendet wird, ist auch Legal Tech und wird auch als Legal Tech Software eben bezeichnet. Dann gibt es da natürlich auch viele neuere Softwareprodukte, weil so eine Kanzleisoftware ist im Grunde genommen ein Büroprodukt, das es in allen Einrichtungen gibt. Und mittlerweile gibt es natürlich noch viel, viel spannendere Softwarelösungen in dem Bereich, die zum Beispiel künstliche Intelligenz anwenden und die ganz anders nochmal die Prozesse automatisieren und unterstützen können. Und solche Softwarelösungen gibt es zum Beispiel mittlerweile auch im Bereich der Justiz. Also wie jetzt mal so als simplestes Beispiel die digitale Akte ist so gesehen auch ein Legal Tech Tool und daran aufbauend natürlich auch Tools, die dabei unterstützen, zum Beispiel einen Sachverhalt darzustellen oder verschiedene Aussagen von Zeugen zu kategorisieren oder zu strukturieren. Oder, so weit kann man auch gehen, auch eine Entscheidungsfindung unterstützen könnten, technisch. Da sind wir wieder in vielen Streitpunkten drin, aber das sind alles Legal Tech Lösungen. Und deswegen ist das ein super breiter Begriff und wir beim Legal Tech Verband haben uns quasi für die breiteste Definition entschieden und sagen halt, Legal Tech beschreibt im Grunde genommen die Digitalisierung und Transformation des Rechtsmarktes generell.
Fällt Legal Design auch da drunter oder was ist das dann?
Ja, ich werfe ja immer mit sehr, sehr vielen Begriffen um mich, deswegen völlig verständlich, dass du da nachfragst. Legal Design ist nicht Legal Tech, sondern Legal Design ist eine Methodik, die sich etabliert hat, kommt vom Design Thinking. Du hast ja schon erzählt, dass ich auch eine Design Thinking Ausbildung gemacht habe und das ist eine Innovationsmethode. Und dieser Innovationsmethode liegt zugrunde, dass man nutzerfreundliche Lösungen gestalten will, also dass man quasi sich in seinem Innovationsprozess an den Bedarfen von Nutzern orientiert. Und die Art und Weise, wie man dann Innovation gestaltet, ist eine nicht lineare, sondern iterative Herangehensweise. Das heißt, dass man im Prozess aus dem lernt, was man da gestaltet. Also man würde jetzt zum Beispiel eine Lösung zunächst erstmal als ein Prototypen gestalten und man würde dann Feedback von den Nutzern einholen und dann würde man verstehen, was schon funktioniert und was noch nicht gut funktioniert und darauf basierend dann das weiterentwickeln. Das heißt, Legal Design ist wirklich eine reine Innovationsmethodik, deswegen auch total nischig und hat eben das Ziel, zugänglichere, nutzerfreundlichere Lösungen im Rechtsbereich zu gestalten. In den ganzen verschiedenen Möglichkeiten, also eben Kommunikation, aber eben auch mit digitalen Lösungen, was Prozesse angeht, also alle möglichen unterschiedlichen Lösungen. Ich glaube, man denkt aber am häufigsten an den Kommunikationsbereich. Und wenn ich sage, wir machen Legal Design, dann stellen sich die Leute immer vor, dass wir juristische Inhalte nutzerfreundlicher kommunizieren. Und das ist auch so. Also es ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit. Im Legal Tech-Bereich spielt es aber durchaus eine große Rolle, mit welcher Methodik man hier vorgeht. Denn bei Digitalisierung generell ist es so, dass man auch ganz viel ganz falsch digitalisieren kann und ganz nutzerunfreundlich und ganz unnötig digitalisieren kann, wo es für niemanden wirklich einen Mehrwert gebracht hat. Ne? Also wo man halt irgendwie sagt, ja okay, das ist jetzt schön, dass ich das jetzt irgendwie anstatt analog auf dem Computer mache, aber es hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Oder es geht komplett an meinen Problemen vorbei, diese digitale Lösung. Und weil das so ist und auch ganz oft vorkommt, auch in der Praxis, ist es so wichtig, dass man mit einem Legal Design Ansatz quasi vorgeht. Und mein Lieblingsbeispiel aus dieser Kategorie ist eine Software, die mal für die Bundesagentur für Arbeit entwickelt werden sollte. Und das war ein ganz, 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 ganz großes Projekt, was über Jahre aufgesetzt wurde und wirklich Millionen verschlungen hat und am Ende eingestampft wurde, weil man nach mehreren Jahren der Entwicklung, also das dauert ja lange, zum ersten Mal sozusagen die späteren Nutzer, also es waren Mitarbeiter der Bundesagentur, das hat ausprobieren lassen, was da entwickelt wurde. Und man dann festgestellt hat, dass die Realität komplexer sei, als die Entwickler sie sich vorgestellt hatten. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel für einen Softwareentwicklungsprozess, der schiefgegangen ist, weil man diejenigen, die am Ende mit einer Software arbeiten sollen und die davon profitieren sollen, nicht in diesen Prozess mit eingebunden hat und dadurch halt an deren tatsächlichen Herausforderungen vorbei entwickelt hat. Das ist ein typisches Problem und das passiert sozusagen auch ansonsten in meiner Arbeit oder in den Rechtsabteilungen oder auch in Kanzleien und in der Justiz, wo das passiert. Nicht jedes Mal wird was selber entwickelt, manchmal wird auch was ausgesucht, was schon auf dem Markt ist und dann wird aber nicht danach geguckt, was sind denn unsere Bedarfe, was brauchen wir, was ist denn das, wo wir wirklich einen Mehrwert draus ziehen könnten, sondern es wird halt danach geguckt, was irgendwie das beste Marketing hat und wo man vielleicht mal von gehört hat. Das ist ein cooles Tool, habe ich mal von gehört, hat mir jemand anderes von erzählt, unabhängig davon, ob das zu dem Anwendungsfall passt oder nicht. Und damit das nicht passiert, ist ein Legal Design Ansatz, der eben von Anfang an Nutzer mit einbezieht, in diese Innovationsgestaltung ganz essentiell.
Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, weil wir jetzt ein bisschen schon technisch waren bei Software, dass eigentlich Legal Design sich gut erklären lässt mit einem IT-System. Also du gesagt hast, unser Backend, die Gesetze, wahrscheinlich auch die Institutionen wie die Gerichte, die funktionieren gut und das ist eigentlich stabil. Und trotzdem fühlen sich ja viele Menschen machtlos, wenn sie ihre Rechte durchsetzen wollen. Warum ist das so? Weil eben dieses Frontend, also unsere Benutzeroberfläche, nicht für die Menschen gemacht ist, die es eigentlich nutzen sollen und denen es eigentlich zu dienen bestimmt ist. Und dass man ja sagen kann, nur wer sich in dem Rechtssystem zurechtfindet, kann ja sich auch als Teil davon fühlen und überhaupt Vertrauen in den Rechtsstaat aufbauen, so wie wir ihn uns wünschen. Und wer eben seine Rechte nicht kennt oder nicht versteht oder Angst vor Kosten oder langjährigen Gerichtsverfahren oder Formularen oder Behörden hat, der kann sie natürlich auch nicht durchsetzen. Und dann diese Unwissenheit oder diese Angst können natürlich dann schnell andere Akteure auf dem Rechtsmarkt dann wiederum auch ausnutzen. Worin liegt denn die größte Systemschwäche unseres Rechts? Also was müsste sich denn ändern, damit unser Rechtssystem wirklich uns allen dient?
Ich nehme das immer ganz gerne, weil ich finde, dass es das plastisch macht. Ich habe ja vorhin schon einmal davon kurz gesprochen, dass es natürlich in anderen Fachbereichen auch eine Fachsprache zum Beispiel gibt. Und IT ist auch so eine. Also es gibt eine Programmiersprache, die halt total notwendig ist, damit Systeme laufen. Und jetzt wäre es aber total absurd, wenn wir alle, die nicht ITler sind, keine Programmierer sind und das alles nicht beherrschen, wenn von uns erwartet werden würde, dass wir mit den Systemen auf der Ebene der Programmiersprache interagieren. So wie es irgendwann mal fast ein bisschen noch war. Also es hat sich ja auch erst entwickelt in den ganzen letzten Jahren, dass es so viel einfacher geworden ist, weil ich glaube, so die ersten Computer waren noch sehr komplex in ihrer Bedienung. Da musste man also schon sehr viel technisches Grundverständnis haben, um überhaupt irgendetwas damit machen zu können. Diese Schnittstelle sozusagen von System zu Nutzer, die hat sich in der Zeit, was IT-Systeme angeht, total verbessert. Und man spricht hier von User Interface Design, User Experience Design. Und da geht es eben darum, wie kann man genau das eben optimieren? Wie kann man die Nutzeroberflächen so bedienungsfreundlich wie möglich machen? Und deswegen können wir alle auf unserem Telefon oder auf dem Computer überhaupt irgendwas machen und können Reisen buchen und können mit Leuten chatten und so weiter. Und in dem Rechtssystem, was wir haben, das sozusagen so die Parallele, habe ich immer den Eindruck, dass wir so ein bisschen auf dem Level der Programmiersprache stehen bleiben und halt erwarten, dass alle anderen Nutzer, also diejenigen, denen halt das Recht eben dienen soll, dass die halt irgendwie damit interagieren. Und wenn sie das halt nicht können, dann müssen sie halt zu jemandem gehen, der ein Profi ist. Vielleicht ein Anwalt. Aber auf jeden Fall ist es nicht dafür gedacht, dass wir da selber irgendwas rumklicken quasi und selber irgendwas machen. Das ist, glaube ich, die Schwäche unseres Systems, dass wir genau dieses Interface nicht schaffen, dass wir uns nicht überlegen, wie gehen wir den Schritt von, wir geben Leuten tolle Ansprüche, die sie haben, aber wir überlegen uns nicht, wie sie eigentlich dahin kommen sollen, die geltend zu machen. Das wird nicht mitgedacht, ist immer so ein bisschen mein Eindruck. Und dann gibt es natürlich Dienstleister, die genau an diese Schnittstelle gehen. Und da sind wir dann genau auch bei Legitech-Rechtsdienstleistungen zum Beispiel. Aber im Grunde genommen ist es auch eine kernstaatliche Aufgabe, das ein Stück weit mitzudenken und nicht nur zu sagen, okay, ihr habt den Anspruch, aber ob da irgendwie was davon durchgesetzt werden kann oder nicht, das ist uns eigentlich egal. Und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das vielleicht auch einfacher möglich ist, gerne auch mit Dienstleistern, das ist uns eigentlich auch egal. Das sehe ich sozusagen, da sieht man natürlich eine Entwicklung. Jetzt sprechen wir ja auch über Digitaltauglichkeit von Gesetzen und sowas. Also das geht schon in die Richtung. Aber ich glaube, dass wir halt von einer zu frühen Ebene von Gesetzen quasi stehen bleiben und die Anwendung und Durchsetzung zu wenig mitdenken.
Du hattest gerade schon staatliche Institutionen angesprochen. Was müsste denn, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, wie müsste denn eine öffentliche Rechtsdurchsetzung deiner Meinung nach aussehen, die eben nutzerfreundlich, anwenderfreundlich und digital ist? Gibt es da so Best-Praxis-Beispiele aus Deutschland schon, die schon umgesetzt werden, vielleicht aber auch aus dem Ausland?
Ich glaube, wenn man an Verwaltung denkt, um das vielleicht ein bisschen auszuweiten, das Thema, dann werden immer so Beispiele wie Estland gerne genannt. Die sind natürlich ein ganz kleines Land und überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland, aber wo Verwaltung von vornherein und auch der Staat als wirklich mehr als Dienstleister auch denkt. Und eben mit dem Anspruch rangeht, dass die Leute anders als bei uns vielleicht nicht alles über, da muss ja erstmal irgendwie, muss ja erstmal 25 Anträge gestellt werden, sondern mit dem Gedanken, was können wir denn für dich als Bürger, als Bürgerin tun? Mit dem typischen Beispiel Elterngeld. Ja, also das ist ja ein Elterngeldanspruch, den es halt gibt. Und bestimmte Datenpunkte, die den quasi begründen. Was gehört dazu? Ich sollte ein Kind bekommen haben. Dann ich eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten. Solche Sachen. Ne? Also es gibt bestimmte Datenpunkte, die ja eigentlich einen Anspruch, einen sozialen Anspruch in dem Falle zum Beispiel begründen. Und diese Datenpunkte, die hat der Staat ja ganz häufig von mir. Denn ich muss die ja irgendwo melden. Ich muss eine Steuererklärung abgeben. Ich habe eine Geburtsurkunde, die wird direkt im Krankenhaus ausgestellt. Oder auch eine Eheurkunde, die vom Standesamt ausgestellt wird und so weiter. Das heißt, eigentlich sind die Sachen da. Und es wäre viel einfacher, wenn ich jetzt quasi nicht einen Antrag stellen müsste, sondern mir irgendwas ausgezahlt wird einfach. In Estland gibt es zumindest Teile davon, die schon umgesetzt sind und wo wirklich so diese Logik, dass eben Daten, die irgendwo liegen, die der Staat von mir hat, auch dafür verwendet werden können, dass ich Leistungen bekomme. Und eben nicht alles über einzelne Anträge bei 25 verschiedenen Behörden machen muss. Und wer in Deutschland mal geheiratet hat, weiß auch, dass man mal mit mindestens 2, manchmal 3 oder noch mehr Standesämtern zu tun hat, um überhaupt dann am Ende die Ehe verschließen zu können. Also das ist schon ganz schön verrückt, was bei uns passiert. Ich glaube tatsächlich, das Beste, was wir an der Stelle machen könnten, wäre diese Vorstellung davon, dass der Staat eben in gewisser Weise Dienstleister gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern ist, das mal so ein bisschen mehr verankern würde, dann wären theoretisch sehr viele Dinge möglich.
Also am besten ein Recht, das sich selber vollzieht und nicht die Ansprüche, die ich selber erstmal durchsetzen muss, weil damit dann schon viel gewonnen wäre.
Also in Teilen auf jeden Fall schon, zumindest was so diese Beziehung von Staat und Bürger angeht. Da würde ich das auf jeden Fall so sehen. Wenn wir so zwischen Bürgern und anderen Bürgern oder zwischen Bürgern und Unternehmen sprechen, also wenn wir uns im Privatrecht befinden, da ist es, glaube ich, schon berechtigter, dass sich die Dinge nicht einfach selber ausführen und dass man da vielleicht erstmal irgendwie sagen muss, okay, ich mache meinen Anspruch geltend, aber wie das dann erfolgt oder wie kompliziert das ist, mit wie vielen Hürden das verbunden ist, weil du es jetzt auch gerade schon kurz angesprochen hast, zum Beispiel vor Gericht zu gehen. Das ist für die allermeisten Leute eine wahnsinnige große Hürde. Das würden viele überhaupt nicht in Erwägung ziehen als einen Lösungsweg für sich, weil es ihnen als so kostspielig, unberechenbar vorkommt. Da weiß man gar nicht, was passiert. Nicht, weil die Gerichte kein hohes Ansehen genießen in Deutschland. Das würde ich schon sagen. Ich glaube, dass die Institutionen ein sehr hohes Ansehen genießen, aber dass sie auch bei vielen sehr großen Respekt auslösen. Und man jetzt nicht einfach sagen würde, ah, alles klar, das Unternehmen hat hier auf meiner Telefonabrechnung, da wurden mir irgendwie jedes Mal 2 Euro zu viel berechnet. Ich weiß, dass das nicht sein kann, aber da will ich doch nicht auf die Idee kommen, das jetzt vor Gericht einzuklagen. Da kommen mir da die Kosten viel, viel, viel höher vor als der mögliche Gewinn, den ich haben kann. Und ich glaube, das ist etwas, was uns dann wiederum als Staat und Gesellschaft schon interessieren müssen, wie leicht oder schwer es wir es den Leuten eben machen, dass sie die Rechte, die sie haben, dann auch am Ende wirklich vor dem Staat durchsetzen können.
Da würde mich jetzt vom Publikum interessieren, ob Sie schon mal darauf verzichtet haben, ein Recht durchzusetzen, weil es Ihnen vielleicht zu kompliziert erschienen ist. Gerne mit den Abstimmungskarten. Bisher alle ja. Ja, nur eine. Nein, ich muss das mal für unseren Podcast versprachlichen. Das ist ja Wahnsinn. Vielleicht haben wir nochmal in der Fragerunde die Möglichkeit, darauf näher einzugehen. Alicia, vielleicht kannst du das nochmal einfangen. Wie würde sich das dann ändern lassen?
Also erstmal kann ich es total nachvollziehen und bin ja selber sogar Rechtsanwältin und selbst ich hätte jetzt eine Ja-Karte rausgezogen, weil es einfach sehr viel komplizierter wirkt, als es ist. Das ist schon im viel kleineren, weil man sich dann halt doch nicht 100% sicher ist oder halt irgendwie sagt, na gut, eigentlich könnte ich es nachweisen, aber mir ist ehrlich gesagt der Aufwand auch viel zu groß, um das zu machen. Ja, wie könnte man das lösen? Es gibt positive Beispiele, wieder aus dem Ausland, die das zumindest in Teilen schon mal etwas besser angehen. Da gibt es zum Beispiel in Kanada ein Modell, wo man nicht als allererstes sozusagen, wenn man sich relativ sicher ist, dass man einen Anspruch hat, einen zivilrechtlichen, direkt schon vor Gericht gehen muss, sondern dem Ganzen vorgeschaltet ist ein digitaler Service, also sind wir wieder im Legaltech-Bereich, der eine digitale Mediation ist. Das ist ein sehr einfacher Prozess. Das heißt, ich muss erstmal nichts dafür zahlen. Es ist online und ich kann da durchgehen und eben meinen Teil äußern und die Gegenseite auch. Und das haben wir sozusagen ein komplettes Mediationsverfahren, was relativ niedrigschwellig und digital funktioniert und dem eben so ein bisschen vorgeschaltet ist. Das ist dort sehr, sehr beliebt und hat eben dazu geführt, dass viele Konflikte schon vor einem gerichtlichen Verfahren tatsächlich gelöst wurden. Jetzt haben wir in Deutschland sogar auch in Teilen ähnliche Institutionen, zum Beispiel Schlichtungsstellen, wo ich immer den Eindruck habe, die sind schlichtweg nicht bekannt. Also es gibt durchaus Institutionen, aber die werden also entweder nicht gekannt oder sind vielleicht dann doch von ihrer Aufmachung her nicht so einfach wie ein anderer digitaler Service. Und da bin ich jetzt wieder beim Thema User Experience, Nutzererfahrung, Nutzererlebnisse. Wie einfach, niedrigschwellig sind denn zum Beispiel andere digitale Services, die wir jeden Tag nutzen? Also jetzt werden nicht alle von Ihnen jeden Tag auf Amazon sein, aber das ist natürlich immer das Paradebeispiel für einen sehr einfach zu nutzenden Online-Service. Aber es gibt auch ganz andere Sachen. Vielleicht haben wir schon mal ein Hotel gebucht. Es gibt natürlich sehr einfach gelagerte Buchungsportale online und da fallen uns, glaube ich, allen ganz viele Sachen ein, die wir gerne, gut und gerne nutzen. Manche vielleicht Zugtickets, können wir jetzt darüber streiten, wie gut man die Nutzererfahrung da findet, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall alle Beispiele im Kopf, wo wir sagen, das funktioniert super, das mache ich von meinem Handy aus, das ist ganz einfach und es überfordert mich nicht und da muss ich nicht irgendwie über 1000 Dinge nachdenken. Wenn wir uns dann wiederum angucken, wie tritt häufig der Staat auf, wie treten Institutionen auf, die mir vielleicht auch kostenlos helfen könnten, selten so. Und das ist, denke ich zumindest, schon auch ein Zugangshindernis an der Stelle. Wie kompliziert, wie viele Schritte muss ich da ausfüllen? Ist es mehr irgendwie wie ein kompliziertes Formular, was ich ausfülle, wo ich schon bei der dritten Sache nicht weiß, was ich da eintragen muss? Ist das sozusagen so dargestellt, dass ich eher Angst davor bekomme, da was einzutragen? Da habe ich einige Dinge im Kopf. Ständig blinkt irgendwas rot oder hier habe ich eine falsche Nummer und hier geht's nicht weiter und da ist dann irgendwie, lande ich im Nirvana. Also schlechte digitale Prozesse und Nutzererfahrungen, die da gestaltet sind und die dann am Ende dazu führen, dass ich den Prozess halt im Zweifel auch abbreche. Oder weil es halt auch nicht so wirkt, dass ich da gerne weiter reingehen möchte. Und ich glaube, dass dieser Bereich tatsächlich etwas ist, was auch Institutionen, die es vielleicht heute schon gibt, auch nochmal sehr, sehr verbessern könnte tatsächlich.
Das glaube ich. Letztens war ich beim Amt hier in einem Einkaufszentrum, in einem größeren, und habe mir meine Nummer gezogen. Ich habe aber keine Tür gefunden. Ganz viele Leute saßen da in so öffentlichen Foyer und habe dann mal geguckt, vielleicht sehe ich ja, ob jemand reingeht. Und am Ende war das die Tür, auf der ein Behinderten-WC-Zeichen drauf war. Und dahinter war ein komplettes Amt. So zum Thema Zugänglichkeit, ja. Wo es schon anfängt. Da muss es noch nicht mal digitalisiert sein. Aber was sagt denn zum Beispiel unser Recht, vielleicht auch das Grundgesetz zu der Frage, wie zugänglich unser Recht sein muss oder wie einfach zugänglich?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich nochmal in unser Grundgesetz reinlesen, inwiefern es dazu wirklich irgendwelche Aussagen tätigt. Hast du eine Antwort? Hast du reingeguckt?
Nee, ich habe jetzt drauf gehofft, dass ich nicht die Antwort bekomme. Ich hätte jetzt einfach mit Artikel 19 nochmal, dass man überhaupt den Anspruch hat, sein Recht durchzusetzen, den Rechtsweg bestreiten zu können. Ich würde es so auslegen, dass dann die Institution auch so geschaffen sein muss und die, sag ich mal, die Strukturen so geschaffen müssen, dass es halt auch möglich ist. Und das ist halt die Frage, wo ist dann die Grenze, ob ich mich aus Gründen von Angst oder weil es mir zu kompliziert ist, davon zurückschrecke. Weil sowas muss man ja, ja beachten, sowas muss man ja mit reinnehmen in die Abwägung, ob die Leute ihre, und das kann man ja in Studien, die es schon gibt, auch sehen, dass es einen Rückgang gibt bei den Eingangszahlen, auch bei den Gerichten. Aber das ist ja zum Beispiel jetzt nur vor allem auf die Gerichte bezogen, den Rechtsweg.
Ja, ich finde, es ist eine total spannende Frage, also Artikel 19 dafür als Argument einmal heranzuziehen. Ich glaube aber, wenn man es streng nimmt, hat jeder die Möglichkeit, seine Rechte geltend zu machen. Wir haben schon tatsächlich ja auch einen starken Rechtsstaat. Niemand weist dich ab und sagt, nee, du bitte nicht, mir gefällt deine Nase nicht. Das ist in Deutschland nicht so. Wir haben einen wirklich an sich sehr, sehr starken Rechtsstaat institutionell. Aber das ist genau mein Punkt, dass wir es halt nicht, aus meiner Sicht, nicht weit genug denken. Dass wir im Grunde genommen immer auf dieser, du kannst alles machen. Theoretisch kannst du alles machen. Du hast einen Anspruch, deine Rechte du hast Rechte und du hast einen Anspruch, sie durchzusetzen, dass wir auf dieser Ebene eben einfach stehen bleiben. Ich glaube, es ist kein verfassungsrechtliches Problem, aber wir würden den Zugang zum Recht insgesamt trotzdem so viel verbessern können, wenn wir das Ganze als zugängliche Nutzererfahrung weiterdenken würden und uns eben auch die Frage stellen, wer sind denn die Personen und was für unterschiedliche Bedarfe haben die und was brauchen die für unterschiedliche Angebote? Also zum Beispiel sowas wie, nicht alle Leute haben gleich viel Geld. Das heißt, wir brauchen eben für manche Leute die Möglichkeit, damit sie trotzdem ihre Rechte durchsetzen können, dass ihnen bestimmte Kosten, die mit einem Gerichtsverfahren entstehen, vorgestreckt werden können oder sogar komplett übernommen werden können. Wir sind in Deutschland, also haben wir das natürlich. Wir haben eine Prozesskostenhilfe. Aber wissen das alle? Nein. Wissen alle, wie sie diesen Antrag stellen? Nein. Ist das super einfach, daran zu kommen? Nein. Und das heißt, wir denken sozusagen in Teilen schon in diese Richtung, aber immer nicht weiter. Und es gibt aber noch viel mehr Dinge. Nicht alle Menschen sprechen Deutsch. Die haben auch unterschiedliche Bedarfe. Nicht alle Menschen leben in Städten und haben die Möglichkeit, zu allen möglichen verschiedenen Anwälten zu gehen. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Nutzer letztlich in diesem System. Und auf die sozusagen sich mehr einzustellen und mal zu verstehen, wo denn eigentlich deren Zugangshürden liegen konkret. Das, finde ich, ist eine Aufgabe tatsächlich des Staates, um zu verstehen, wo sind juristische Bedarfe, wo liegen Zugangshürden für einen besseren Zugang zum Recht. Und wir wissen gar nicht so viel darüber. Wir wissen wesentlich weniger, als man erwarten würde.
Vielleicht ist es an der Stelle auch nochmal ganz gut, über deine Funktion beim LegalTech-Verband zu sprechen. Wofür setzt sich denn der LegalTech-Verband ein? Also was sind denn die Perspektiven der Branche, für die du sprichst?
Also der LegalTech-Verband ist Vertreter von ganz vielen Unternehmen, die alle im weitesten Sinne eben mit Digitalisierung des Rechts zu tun haben. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, was fällt alles unter LegalTech? Das sind viele Sachen und im LegalTech-Verband ist quasi die komplette Bandbreite an Unternehmen vertreten. Also wir sind am Ende trotzdem ein Wirtschaftsverband. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Justiz zum Beispiel als Mitglied bei uns, sondern wir haben wirklich Unternehmen und Kanzleien als Mitglieder und beschäftigen uns trotzdem mit so Themen eben auch wie der Digitalisierung der Justiz, weil wir es als unseren auch gesellschaftlichen Auftrag empfinden, die sozusagen Digitalisierung und Innovation auf dem Rechtsmarkt und im Rechtsbereich insgesamt voranzutreiben. Wir haben Unternehmen, die zum Beispiel Softwareprodukte für Kanzleien anbieten, die interessieren sich dann eher für interne Digitalisierungsthemen in Kanzleien. Wir haben aber eben auch die, die Softwareprodukte für die Justiz anbieten, die natürlich ein Interesse daran haben, dass Justiz sich da auch weiterentwickelt und eben nicht auf dem EDV-Stand quasi von vor 30 Jahren stehen bleibt. Wir haben aber auch die auch schon mehrfach besprochenen Rechtsdienstleister bei uns, die eben ganz viele unterschiedliche Verbraucherprodukte zum Beispiel anbieten und ein Interesse daran haben, dass das erstens rechtlich möglich ist, denn da gibt es ein paar rechtliche Fragestellungen tatsächlich auch und Problemstellungen, weil sie zum Beispiel mit Kanzleien konkurrieren und generell in Deutschland der ganze Rechtsdienstleistungsbereich auch stark reguliert ist. Dann haben wir noch Rechtsabteilungen tatsächlich auch, die sich auch wiederum dafür interessieren, wie können wir denn konkret Digitalisierung bei uns umsetzen? Wie können wir unsere Prozesse effizienter machen? Was dann eher das ist, was ich beruflich mache. Aber als LegalTech-Verband insgesamt haben wir eben ein Interesse daran, ein innovationsoffenes Rechtsfeld, sage ich mal, mitzugestalten, weil davon natürlich alle, die bei uns sind, aber auch die Gesellschaft aus unserer Sicht profitieren würde.
Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie da so der Prozess aussehen würde, von den ersten Gesprächen mit Unternehmen erstmal zu gucken, wo sind denn da Probleme, wo kann man denn an Lösungen arbeiten, bis hin am Ende vielleicht als Empfehlung an die Regierung oder dem Bundestag. Wie sieht da dein Arbeitsalltag aus, auch wenn es ja nicht dein Hauptberuf ist?
Ja, im Ehrenamt, ja. Wir sagen immer, wir haben so zwei große Säulen im LegalTech-Verband. Das ist einmal die Netzwerksäule, wo es wirklich darum geht, um die Themen, die jetzt für uns hier, glaube ich, gar nicht so spannend sind, weil es da eher darum geht, wie können wir irgendwie andere kennenlernen und von denen lernen, was die schon gemacht haben. Also da wollen Rechtsabteilungen, Kanzleien und andere Unternehmen voneinander lernen. Und die andere große Säule ist die politische Säule tatsächlich, wo es also darum geht, welche Interessen hat unsere Branche und wie können wir der Politik diese Interessen eben auch klar machen. Und da ist es unterschiedlich. Manche Themen werden von den Mitgliedern an uns herangetragen. Konkretes politisches Thema, was Sie jetzt gerade beschäftigt, wo Sie sich wünschen würden, dass der LegalTech-Verband sich zu äußert. Meistens ist es aber tatsächlich andersrum, dass die Politik an uns herantritt, weil sie unsere Stimme interessant findet in dem Bereich. Vor allem in den letzten Jahren, wenn es um eben Digitalisierung in der Justiz ging. Hier wurde einiges reguliert und versucht möglich zu machen. Und da wurden wir immer vom Ministerium dann auch angefragt. Also man kriegt dann eine E-Mail, eine Rundmail, die geht an viele Verbände. Und da wird gebeten, dass man zum Beispiel zu einem Referentenentwurf Stellung nimmt. Und dann stimmen wir uns quasi intern ab, auch mit ein paar Mitgliedern und verfassen dann eine entsprechende Stellungnahme. Oder man wird von einer Partei benannt als Sachverständiger, wenn die noch in der quasi Diskussion zu den Gesetzen oder Gesetzesvorschlägen sind. Und dafür wurden wir auch schon häufiger von auch verschiedenen Parteien eben als Sachverständige benannt. Und dann ist immer einer von uns, ist dann jetzt nicht der Verband, das ist dann eine Person, aber sie spricht halt dann für den LegalTech-Verband und bringt dort eben die, ja, wie wir sagen, die digitale Stimme des Rechts quasi mit ein. Und in den letzten Jahren war es tatsächlich durchaus so, dass die Politik daran eben sehr interessiert gewesen ist, weil sie auch gesehen hat, dass die Jahre davor von, sag ich mal, immer den gleichen Akteuren bestimmt waren. Und im Rechtsbereich, in der Rechtspolitik, glaube, da verrate ich jetzt nicht zu viel, aber das ist jetzt nicht der digital affinste politische Bereich gewesen. Da gab es viele aus dem Anwaltsbereich, auch teilweise aus der Justiz, die eher ängstlich oder kritisch gegenüber Technologie und Neuerungen in dieser Art sind und wo eben tatsächlich das Ministerium sich auch ein bisschen aktiv mal um andere Stimmen bemüht hat. Das heißt, wir hatten da vielleicht auch etwas Glück, dass wir mit dem Thema präsent waren und da eben auch genauso sagen können, hey, wir sprechen auch für die Rechtsbranche. Wir sind auch bestehend aus vielen, fast ausschließlich sehr, sehr vielen Juristen, viele Anwälte, die bei uns sind. Und der Rechtsbereich ist nicht eine Stimme, der sozusagen Technologie generell sehr kritisch gegenübersteht, sondern es gibt auch die, die das ganz anders sehen. Und da wurden wir eben häufig hinzugezogen.
Gab es da auch schon aus eurer Sicht erfolgreiche Hinzuziehungen?
Eines der erfolgreichsten war ganz am Anfang, als wir uns gegründet haben. Und das war auch mit einem Impuls was sozusagen diese Gründung auch nochmal befeuert hat. Und da wurde im Bereich Rechtsdienstleistungsgesetz reguliert. Es ging um eine relativ zentrale Frage für diese Legaltech-Verbraucherportale, sage ich mal, da viele von denen eben eine bestimmte Rechtsform haben. Die sind nämlich keine Kanzleien meistens. Und das hat verschiedene Gründe, warum die keine Kanzleien sind, weil sie nämlich Freiheiten brauchen, die Kanzleien nicht haben in ihrer, also in der Regulierung, die wir in Deutschland haben. Zum Beispiel dürfen Kanzleien keine Investoren an Bord nehmen. Und das ist ein Problem, wenn man ein Unternehmen aufbaut, was erstmal sehr viel technisch investiert und so weiter. Das sind immer Unternehmen, die brauchen viel Geld am Anfang. Und das ist etwas, was man als Kanzlei nicht darf. Da gibt es eine ganz klare Regelung dagegen. Und dann gibt es noch weitere Sachen, die man als Kanzlei eben auch nicht darf. Aus diesem Grund sind die Legal Tech-Anbieter, die man so kennt im Verbraucherbereich, eben keine Kanzleien, sondern sie sind, und das klingt jetzt erstmal komisch, sie sind Inkassodienstleister meistens. Und das ist sozusagen so ein kleiner, ja, es ist nicht gar kein rechtlicher Trick, es ist einfach etwas ausgenutzt oder eine Rechtsform genutzt, die am besten passte an der Stelle. Weil Inkassodienstleister, die machen ja Forderungen geltend von jemand anderem. Meistens sind es halt die Forderungen von großen Unternehmen gegen Verbraucher und die Digitech-Unternehmen haben es quasi umgedreht und haben halt die Verbraucherforderungen gegenüber den großen Unternehmen geltend gemacht. Aber es ist trotzdem eine Inkassodienstleistung. Das war sozusagen eine Rechtsform, die viele gewählt haben. Und jetzt gab es eine Regulierung, die das ganze Thema eben einmal verfestigen sollte. Oder, wie andere gerne wollten, eben genau das Gegenteil, nämlich eher sozusagen davon wieder weggehen. Und hier ist dann das sogenannte Legal Tech Gesetz entstanden. Also so, es hat natürlich eigentlich einen anderen Namen, der ist viel zu lang, den habe ich mittlerweile vergessen. Aber die einfache Form davon war quasi das Legal Tech Gesetz. Und das Legal Tech Gesetz hat eben diese Ansprüche oder dieses Rechtskonstrukt gestärkt, hat halt quasi nochmal klar gemacht, das geht so, na, darunter fallen bestimmte Nebenleistungen und das ist völlig in Ordnung so. Also hat quasi dieses ganze Rechtskonstrukt einfach verfestigt. Und das ist etwas, wo wir uns mit auf die Fahne schreiben, das war sehr gut, da haben wir mit dran mitgewirkt, weil wir natürlich dafür waren, dass es kommt. Das ist etwas, wo wir sagen können, das ist vielleicht ein Lobbyerfolg gewesen, auch wenn das nicht von uns initiiert war und vielleicht auch so gekommen wäre. Aber es war zumindest etwas, wo wir halt mit einer Stellungnahme mitgewirkt haben, gesagt haben, ja, wir wollen das, wir brauchen das und das ist gut.
Die Rechtsdurchsetzung wird ja auch schon digitaler, also künstliche Intelligenz, Chatbots, die man vermehrt nutzen kann, Deep Learning, das sind ja alles solche Mechanismen. Und in diesem Zusammenhang ist die neue Rechts-KI, BackNoxtur, von einem Berliner Startup interessant, die Arbeit von Juristinnen erleichtern soll und auch komplexe Prozesse ja automatisieren soll. Und diese KI wurde, die muss ich nicht sagen, aber nur fürs Publikum, mit Daten von dem CA Beck Verlag trainiert, Deutschlands führendem eigentlich juristischen Fachverlag, der auch eigentlich die führende juristische Fachdatenbank anbietet. Viele sind der Ansicht, das könnte eine der wichtigsten Legal Tech Tools in Europa werden. Ich würde mich jetzt nochmal gerne ans Publikum wenden für eine Abstimmungsfrage und zwar: Könnten Sie sich guten Gewissens vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz, das KI, Ihr Rechtsproblem übernimmt? Sehr ausgeglichen. Ich würde aber sagen, noch mehr, doch, es ist sehr ausgeglichen. Ja, nein.
Überraschend ausgeglichen, ja.
Ja, würdest du sagen, es ist sehr überraschend?
Ja, ich hatte tatsächlich mehr Skepsis erwartet. Die kommt vielleicht aber daher, dass ich sonst viel im juristischen Bereich unterwegs bin und da alle sagen, nein, das geht natürlich nicht. Also man kann natürlich nicht sein Rechtsproblem einfach an eine KI abgeben und das ist ja alles falsch, was da kommt und so weiter. Oder das so ein bisschen so der allgemeine Ton ist trotzdem noch ist. Deswegen hätte ich jetzt tatsächlich eher erwartet, dass noch mehr Nein kommt.
Ja. Wie schätzt du denn die Rolle ein von so einer Rechts-KI? Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber eher in dem Sinne, dass sie sozusagen als vollständiger Ersatz für die Auslegung unseres Rechts mal zuständig sein wird. Also heißt einfach, dass sie irgendwann unsere Urteile schreibt oder eher als unterstützendes Werkzeug von Anwältinnen und Richtern und so fungiert.
Also ich hätte momentan tatsächlich selber noch ein bisschen Sorge davor, dass es als zu einfach betrachtet wird. Und ich meine, theoretisch passiert das heute schon. Ich meine, alle nutzen ChatGPT mittlerweile. Es gibt natürlich durchaus Leute, die da schon ihre Rechtsprobleme reingeworfen haben. Und das kann auch mal sein, dass da was Richtiges rauskommt. Es kann aber auch sein, dass was Falsches rauskommt, weil das Ganze eben keine Wissensdatenbank hat. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass es spannend geworden ist durch diese Kombination von, und das war immer so die Hoffnung, wenn sich erstmal so ein großes Sprachmodell wie ChatGPT oder Noxtour, ist letztlich auch ein Sprachmodell, ist halt mit anderen Daten trainiert, wenn sich das jetzt mit dem Wissen quasi der juristischen Datenbanken verknüpfen kann, was ist dann sozusagen der Output? So wie ich es momentan noch beobachte, würde ich aber sagen, dass dieses wirklich sehr juristische, was Jura ausmacht, was eben auch Abwägungen sind, was sozusagen Begründung ist, was ein richtiges Verstehen von Materie ist, das kann ja künstliche Intelligenz de facto gar nicht. Also es kann das simulieren, aber es kann es eigentlich nicht wirklich verstehen. Deswegen sehe ich momentan noch den größten Mehrwert darin, dass die vor allem juristischen Anwender ihre Arbeit damit verbessern. Und dann es aber in Teilen auch Dinge gibt, die man dann zum Beispiel auch wiederum Verbrauchern wirklich zur Verfügung stellen könnte. Ich glaube nicht, dass man damit ein komplettes Rechtsproblem gelöst bekommt, aber gerade für dieses Thema Orientierung zu erhalten, weil ich schon gar nicht weiß, ob ich überhaupt einen Anspruch habe oder welche Fragen ich da stellen müsste oder wo ich überhaupt nachgucken könnte. Also so viele Bewertungen, die mir überhaupt nicht bewusst sind, das, glaube ich, könnte man massiv verbessern mit künstlicher Intelligenz. Also gerade auf dieser ersten Ebene, wo die Leute schon total verloren sind, sehe ich das. Ob das jetzt unbedingt durch Backnox-Tour ist, würde ich mal in Frage stellen. Sind zwar Mitglied beim Legal Tech Verband, aber es gibt noch ein paar andere auf dem Markt tatsächlich auch. Also das würde ich jetzt erstmal challengen, so weiß ich nicht, ob das jetzt sozusagen der große Durchbruch ist. Aber das Potenzial von künstlicher Intelligenz, um sozusagen in diesen juristischen Dschungel Klarheit zu bringen, mir zu helfen, mich da durchzunavigieren, mir zumindest mal Hilfestellungen zu geben, wie ich da irgendwie an eine Lösung rankomme, ohne dass es mir vielleicht die komplette Lösung selber gibt, da sehe ich großes Potenzial. Und dann natürlich auch in Einzelschritten, also auch so Dinge wie mir vielleicht ein Schreiben erstellen zu lassen, was schon bestimmte Fallfakten oder sowas mit einbezieht, was ich dann an ein Unternehmen schicken kann. Dafür gibt es heute auch schon, es gibt auch Musterschreiben, es gibt Templates, es gibt schon Angebote und ich glaube, dass die halt sehr optimiert werden können nochmal, dadurch, dass künstliche Intelligenz mir dabei hilft, dann eben meinen konkreten Fall da reinzubringen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie du hörst, aber ich habe trotzdem immer noch meine Bedenken, dass es so einfach funktioniert, dass man eben quasi ein Tool zur Verfügung stellt und jemand tippt da so ein bisschen seine Sachen rein und am Ende kommt das Richtige bei raus. Und dann haben wir auf jeden Fall ein Thema mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Da bin ich mal sehr gespannt. Da gibt es jetzt schon die Ersten, die sagen, eigentlich ist ChatGPT ja schon Rechtsdienstleister. Weil ChatGPT ja schon sagt, auf die Frage, wenn ich sage, ich habe hier einen juristischen Fall und mich quasi berät und dann immer irgendwie noch ein Disclaimer sagt, muss aber zu einem Anwalt gehen. Da kann man natürlich auch sagen, ist das nicht eigentlich schon Rechtsdienstleistung? Ist das eigentlich überhaupt in Deutschland zumindest erlaubt? Ist jetzt nicht meine Meinung, ist auch keine herrschende Meinung, dass es wirklich ein Problem darstellt, aber je konkreter es wird und je besser die Tools werden würden und je niedrigschwelliger sie zur Anwendung kämen, desto mehr haben wir dann tatsächlich regulatorische Fragen, die sich dann stellen, wo man halt sagen kann, naja, ist das jetzt nicht eigentlich schon in einem Bereich, wo man Verbraucher zum Beispiel auch vorschützen muss, weil die Antworten eben falsch sein könnten.
Da fällt mir gerade noch ein, weil du vorhin ja von den Rechtsdienstleistern erzählt hast, die dann sozusagen als Inkasso-Unternehmen eigentlich arbeiten. Warum dürfen die denn dann eigentlich auch Rechtsberatung machen, obwohl, wir haben ja du hast uns ja schon erklärt, dass da viele Vorzüge sind gegenüber Kanzleien bei diesen Rechtsdienstleistern, die zum Beispiel, da würde ich jetzt zum Schluss nochmal drauf kommen, auf so pauschale Entschädigungsmodelle bei Flugverspätung oder sowas dafür zuständig sind. Warum dürfen die viele Vorzüge genießen, die Kanzleien nicht haben, aber auch Rechtsberatung machen, was doch eigentlich immer so ein Monopol für die Kanzleien und Anwälte ist?
Ja, das ist eine gute Frage und es gibt Leute, die sagen, ja, das geht nicht, das ist genau das Problem, warum ist das überhaupt erlaubt? Rechtlich ist es so, dass die Rechtsberatungen einen sehr begrenzten Rahmen machen dürfen, nämlich in Bezug auf diese Forderung quasi, die sie meistens dann abgetreten bekommen und die sie halt geltend machen. Da ging es auch in dem Gesetz auch so ein bisschen drum, wie weitreichend ist es, also wie weit darf man da eigentlich dann noch drumherum quasi beraten oder darf man das eben nicht? Ich bin total bei dir, dass wir da eigentlich eine Diskrepanz haben zwischen warum ist sozusagen bei Kanzleien, denen wir eigentlich sehr vertrauen, ja, das ist die Anwaltschaft, das sind Organe der Rechtspflege, denen wir sehr viel zutrauen und von denen wir auch viel erwarten, warum ausgerechnet die eingeschränkter sein sollen in dem, was sie anbieten dürfen, als Inkassodienstleister, die übrigens in der Regel auch Juristen sind. Also sie müssen auch Juristen dabei haben. Ne? Das ist ja nicht irgendjemand, der da tätig wird. Aber diese Diskrepanz oder auch diese, man könnte auch sagen, ein bisschen Ungerechtigkeit, die sehen wir tatsächlich auch als Legitech-Verband. Nur unsere Konsequenz ist nicht zu sagen, und deswegen dürfen die Inkassodienstleister das nicht, sondern wir sagen, die Kanzleien sollten das auch dürfen. Also wir sprechen uns halt eher dafür aus, dass man die Regulierung für Kanzleien etwas liberalisiert und eben mehr Freiheiten gibt, damit sie das auch haben, gerade weil wir denen ja so vertrauen. Warum sollen die das denn nicht dürfen? Warum sollen die denn nicht auch Investoren mit dabei haben dürfen? Oder das viel wichtigere Beispiel, was auch viel diskutiert wurde, ist das sogenannte Erfolgshonorar. Das spielt nämlich eine ganz, ganz große Rolle bei diesen Verbraucher-Legal-Tech-Angeboten. Die sind nämlich in der Regel so gestaltet, dass man eine Vergütung nur bezahlt an das Unternehmen, wenn die für mich erfolgreich gewesen sind. Also nur wenn das Unternehmen meinen Anspruch durchgesetzt hat, dann zahle ich eine Provision. Wenn die nicht erfolgreich waren, dann zahle ich halt gar nichts. Und das ist halt ein Modell, Erfolgshonorar wird das dann halt genannt. Das durften Kanzleien früher gar nicht oder in ganz, 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 ganz engen Rahmen. Das hat man mit dem Gesetz damals auch ein bisschen aufgelockert. Also da hat es tatsächlich etwas gegeben, was sich verändert hat, was, glaube ich, ehrlich gesagt für die Kanzleien gar nicht so ein Riesenthema war. Aber es ist ein Beispiel für eine Regulierung, die sozusagen auf Kanzleiseite viel strenger war als auf der Seite der Inkassodienstleister und den dadurch halt, sage ich mal, schwerer gemacht hat, ein bestimmtes Angebot machen zu können. Ja, und da kann man dann halt immer sagen, okay, sollten die anderen das jetzt auch nicht dürfen oder sollten es vielleicht einfach alle dürfen?
Und genau bei diesen Fragen von, das haben wir oft im Recht, so Wertungen und Interessen, die sich irgendwie gegenüberstehen, wo es so gute Argumente für und gegen gibt. Deswegen wollte ich jetzt nochmal zum Schluss auf diese Reform der Fluggastrechte zu sprechen kommen, weil es gerade so aktuell ist. Also der EU-Verkehrsministerrat hat sich letzte Woche eigentlich darauf geeinigt, diese Fluggastrechte zu reformieren. Was sieht diese Reform vor? Welche Interessen spielen da rein und was würde das für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten?
Ja, vielleicht fange ich da sozusagen nochmal einen Schritt vorher an. Wir haben ja jetzt schon viel über Verbraucher-Legal-Tech-Modelle gesprochen und eins der bekanntesten Anwendungsbereiche sind eben Fluggastrechte, wo es darum geht, mein Flug war verspätet oder er ist ausgefallen oder ich wurde nicht mitgenommen. Das ist eine ganz typische Konstellation und da wurde vor vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren mittlerweile sogar schon, hat die EU da was für Verbraucher gemacht, einen ganz großen Wurf, nämlich die Fluggastrechteverordnung. Und das heißt, die gilt in allen europäischen, also in allen EU-Ländern und da wurde geregelt, was eigentlich ziemlich cool ist für Verbraucher, in diesen Fällen, also verspätet, annulliert, du wurdest nicht mitgenommen, natürlich kommen auch hier und da ein paar andere Voraussetzungen hinzu, da hast du einen Entschädigungsanspruch. Und zwar ist der entweder 250 Euro, 400 Euro oder 600 Euro, je nachdem, wie weit die Strecke war, die du fliegen solltest. Das heißt, relativ untypisch für einen Rechtsanspruch, da steht eine ganz konkrete Zahl drin. Also da wird nicht ausgerechnet, wie war denn jetzt ganz konkret der Schaden in deiner Konstellation, wie bemessen wir das jetzt? Und da wurde einfach gesagt, du wolltest hier 100 Kilometer fliegen, 250 Euro, bitteschön. Und das war eine Verordnung oder ist immer noch eine Verordnung, die schon 2005 gekommen ist und ganz lange eigentlich keine großen Auswirkungen hatte. Da sind wir nämlich wieder beim Punkt, ja, wir haben den Leuten Rechte gegeben, aber wir haben nicht so richtig überlegt, wie das denn funktioniert oder was damit passieren soll. Also da haben relativ wenige Leute ihre Ansprüche geltend gemacht. Aber es war auch sehr einfach für die Fluggesellschaften, sich dagegen zu wehren. Also ich habe dann gesagt, okay, liebe Lufthansa, ihr wart hier zu spät, ich kenne meine Rechte, hier Fluggastrechteverordnung und so weiter und ich hätte jetzt gerne meine 250 Euro und dann haben die gesagt, ja nee, das war ein außergewöhnlicher Umstand, da an dem Tag hatten wir ganz dollen Wind und deswegen waren wir dann halt zu spät. So, und dann standst du halt da und hast gesagt, na also von Wind habe ich gar nichts mitbekommen, aber was machst du denn dann? So, und die haben sich halt einfach geweigert, haben das halt gemacht. Das war so eine relativ gängige Praxis, dass man diese Ansprüche relativ einfach abbügeln kann. Und wegen 250 Euro geht ja keiner vor Gericht oder zum Anwalt. Das heißt, der ganz große Wurf oder die, ich sag mal, Wirksamkeit von dieser Verordnung, die ist halt wirklich erst mit Legal-Tech-Unternehmen gekommen. Und da war 2010 FlightRide eines der ersten Unternehmen in diesem Bereich, die das gemacht hat. Und ja, hast du ja schon gesagt, ich habe bei FlightRide gearbeitet, das muss man vielleicht dazu sagen. Und die haben 2010 angefangen, das eben im ganz großen Stil geltend zu machen und haben halt gesagt, egal ob es nur um 250 Euro geht, wir gehen im Zweifel damit vor Gericht, weil wir haben ja Recht. Und das hat sozusagen auch über die Masse dazu geführt. Und über die Masse kann man natürlich auch das Ganze zu einem Geschäftsmodell machen, dass das funktioniert. Weil find mal einen Anwalt, der mit dir 250 Euro einklagen will, gibt gar nicht so viele, die da so viel Bock drauf haben. Da sind die Gebühren nämlich sehr niedrig. Wenn du aber über Masse gehst, und das hat FlightRide gemacht, dann schon. Und über diese Masse haben sie auch erreicht, dass die Airlines irgendwann gesagt haben, also wenn wir jetzt jedes Mal vor Gericht gehen und jedes Mal verlieren, dann kostet uns das ganz schön viel Geld. Und das heißt, Stück für Stück sind die Airlines ein bisschen, jetzt sehr drastisch zu formulieren, eingebrochen. Am Anfang musste FlightRide mit fast jedem Fall vor Gericht gehen. Und irgendwann kippte das, weil es so viele wurden, dass sie mit 90% der Fälle nicht mehr vor Gericht gegangen sind, sondern wenn sich FlightRide bei einer Airline gemeldet hat, gesagt hat, hier, unser Kunde hat einen Anspruch gegen dich, dann haben die gesagt, ja, wissen wir ja hier. Also das ist sozusagen ein Prozess gewesen, der dazu geführt hat, dass diese Fluggastrechteverordnung natürlich auf einmal für Verbraucher richtig viel Wirksamkeit entfaltet hat, wenn sie das mit einem Anbieter gemacht haben, und für die Airlines ein bisschen unangenehmer wurde, weil es nicht so leicht war, diese Ansprüche abzubügeln. Ja, und jetzt sind wir dann im politischen Geschehen, wie es natürlich auch kommen musste, haben die Airlines natürlich auch eine große Lobby. Und natürlich haben die ein relativ geringes Interesse daran, dass sie jedes Mal, wenn sie sowieso schon operative Probleme haben mit ihren Flügen, dass sie dann auch noch von der Hälfte der Leute, die in diesem Flugzeug saßen und jetzt zu spät gekommen sind, auch noch irgendwie 250, 400 oder 600 Euro zahlen sollen. Und natürlich, und ich finde, da ist übrigens nichts Verwerfliches dran, setzen sich Fluggesellschaften dafür ein, dass diese Verordnung vielleicht ein bisschen weniger hohe Ansprüche für Verbraucher sozusagen hergibt. Also das ist, finde ich, aus unternehmerischer Perspektive total logisch, würde ich auch sagen. Lass doch mal versuchen hier irgendwie, ach komm, lass doch mal vielleicht auf 100 Euro runter. Oder noch besser, lass doch mal gucken, ob wir vielleicht diesen Verspätungszeitraum verlängern können. Weil momentan sind es 3 Stunden. Ja, 3 Stunden sind wir oft zu spät, aber 8 sind wir nicht so oft zu spät. Lass doch mal versuchen, da was dran zu machen. So, das heißt, das ist eigentlich ein ganz logischer Prozess, dass natürlich die Airlines versuchen, da rumzudoktern und die Ansprüche wieder geringer zu machen. Und die Verbraucherseite natürlich versucht, das aufrechtzuerhalten. Und auch die Legal Tech-Seite, die natürlich Geschäftsmodelle gestaltet hat, basierend darauf, dass sie versuchen, das eben schön hochzuhalten und im Gegenteil sagen, ja, wenn wir das schon anfassen, die Fluggastrechteverordnung, im Gegenteil, wir sollten nicht mit den Zahlen runtergehen. Die Zahlen sind von 2005, seitdem hatten wir Inflation, wir brauchen höhere Entschädigungsansprüche, wir müssten hier auf 800, auf 1000, auf 1500 Euro gehen. Und vielleicht finden wir es eigentlich auch total nervig, wenn man nur 1 Stunde zu spät ist. Lass doch mal den Anspruch sozusagen für Verbraucher verbessern. Also, dass sich diese beiden Seiten gegenüberstehen, ist, finde ich, erstmal politisch total logisch. Nur was jetzt passiert ist, ist, dass irgendwann mal 2000, 13 oder 15, das ist irgendwie schon einige Jahre her, wurde das Ganze mal angefasst und da kam es eben auf EU-Ebene dazu, dass gesagt wurde, wir müssen jetzt hier mal diese Fluggastrechteverordnung anfassen und genau diese Themen, die die Airline-Lobby eben sehr stark natürlich da reinbringt, wurden da schon vorgeschlagen. Dann lag das sehr lange rum, ist ganz lange nichts passiert. Und jetzt hat es die polnische Ratspräsidentschaft wieder auf, ja sozusagen rausgeholt. Und wie du gerade gesagt hast, letzte Woche wurde dann eben da etwas schon entschieden. Und das muss aber noch durchs Parlament, durchs Europäische, wobei es da auch kritisch ist. Also die versuchen das anscheinend auch irgendwie ohne das Parlament zu machen. Also da wird irgendwie versucht, das ein bisschen dran vorbeizuschmuggeln. Da gehen jetzt Verbraucherschützer und auch Legal-Tech-Unternehmen ein wenig auf die Barrikaden, weil hier tatsächlich Verbraucheransprüche eingeschränkt werden sollen. Und das betrifft natürlich uns alle, nicht nur die Tech-Unternehmen, die Geschäftsmodelle darauf aufgebaut haben, sondern es sind am Ende Verbraucheransprüche und es scheint immer so weit weg zu sein, weil es ist, erstens ist es Regulierung, das ist eine Verordnung, da habe ich gar keinen richtigen Bezug zu, dann ist das auch noch in Brüssel, das ist noch nicht mal hier irgendwie in Deutschland, da berichtet vielleicht gar nicht die Tagesschau drüber, also das ist so ganz, ganz weit weg, aber es ist etwas, was ganz real ja dann auch kurzfristig Einfluss hat auf meine Rechte als Verbraucherin in Deutschland. Und deswegen geht es uns am Ende des Tages schon alle was an.
Liebe Alicia, ich würde noch gern ewig mit dir reden. Ich kann dir auch sehr gut zuhören. Aber wir sind, glaube ich, schon am Ende und wollen ja dem Publikum auch noch die Möglichkeit geben für Fragen. Vielen Dank, dass du heute extra angereist bist. Vielen Dank an Sie, liebes Publikum, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und natürlich auch an unser Team. Ich würde jetzt die Runde fürs Publikum eröffnen.
Das war Let's Talk About Recht, der Live-on-Tape-Podcast zur Gesprächsreihe der Stiftung Forum Recht. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, hört doch in die anderen Folgen rein. Für mehr Informationen und spannende Einblicke ins Recht folgt uns auf Instagram oder besucht uns auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal.